Der Salzburger Popcast. Pop- und Rockgeschichten aus Salzburg und dem Rest der Welt.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Salzburger Popcasts, der Salzburger Nachrichten. Wieder mit meiner Wenigkeit Robert Innerhofer und den geschätzten Kollegen aus der Kulturredaktion Bernhard Flier.
Ja, grüß Gott.
Clemens Panagel.
Hallo.
Und diesmal auch mit dabei Florian Oberhummer.
Hallo.
The Sound of Music, das ist unser heutiges Thema, nachdem wir uns letztes Mal die legendären Rockkonzerte in der Altstadt angeschaut haben, machen wir also heute historisch einen Sprung weiter zurück in die Vergangenheit. Aber das Ganze hat natürlich immer noch massive Auswirkungen ins Heute, sprich Tourismus in der Stadt Salzburg. Und was rund um dieses, um diesen Film, um dieses Musical sozusagen gibt, werden wir halt versuchen, alles ein bisschen zu sagen. Der Clemens hat uns bereits ein wunderschönes Ambiente für ein schönes Ambiente gesorgt. Das können Sie leider nicht sehen, aber er hat uns ein bisschen dekoriert. Clemens, was hast du uns denn da Schönes mitgebracht, damit die Hörer das auch wissen?
Ich habe gestern noch bei der Radfahrt durch die Stadt Salzburg bei ein paar Souvenirständen Halt gemacht und habe geschaut, was es da so gibt und habe unter anderem mitgebracht einen herrlichen Sound of Music Kühlschrankmagneten, eine herrliche Sound of Music Tasse oder eigentlich ist es fast ein Schnapsglas, das wir Florian Oberhummer hingestellt haben, obwohl er überhaupt keinen Schnaps trinkt. Und eine Sound of Music Panorama-Kartenauswahl. Und vielleicht sind wir da schon mitten im Thema, weil das sind lauter Gegenstände, die ein bisschen billig wirken, aber überhaupt nicht billig waren.
Also du hast viel Geld dafür ausgeben müssen.
Ich hoffe, dass ich es dann bei dir einreichen kann, Robert, nachher. Reden wir nach dem Podcast.
Ja, oder wir können einfach ein bisschen verhandeln dann, wenn du willst. Die kannst du gern abkaufen.
Gerne.
Weil gerade dieser Kühlschrank-Ding,
Magnet,
danke, wird sich hervorragend zu Hause machen, glaube ich.
Beim Schnapsglas könnte es sich natürlich auch um das Schnapsglas handeln, das anscheinend die Julie Andrews immer trinken musste. Zumindest berichten, dass die einschlägigen Tourismusseiten Salzburgs bei so Fun Facts über Sound of Music, das sie immer trinken musste, weil sie nicht gleichzeitig singen und Gitarre spielen konnte im Mirabellgarten. Und da steht dann dabei, also dieser Film ist ja nicht nur in verschiedenster Weise ein propagandistischer Film, sondern auch noch für den Alkohol quasi zuständig, steht auf der Seite der Salzburg Tourismus, sie hätte dann immer das Problem mit einem Stamperl Schnaps gelöst.
Irgendwie also aber sympathisch, muss ich sagen auch.
Ja,
wie man sie Fall. Wie man sie behüft, ist
es
ja egal.
Es passt nur zu der Gesamtlegendenbildung um den Film. Weil so wie der Clemens erzählt von den Souvenirstandeln, da kann man sich ja auf den Homepages der Salzburger Touristiker umschauen. Mehr Quatsch und mehr Kitsch kann man ja fast nicht bekommen.
Das heißt, du findest diese Souvenirs nicht billig, sondern den ganzen Umgang mit Sound of Music unbillig,
kann man so sagen. Das würde ja viel zu weit führen schon, weil der, im Grunde ist das Horror in Harmonie. Ne? Also Verkauf, also ganz abgesehen jetzt von dem, was der Film kann, wenn wir jetzt schon von den Auswirkungen reden, die Komplettverkitschung, die Komplettverkürzung einer Familiengeschichte, ganz nebenbei noch das Missachten aller politischen Umstände, die rundherum passiert sind. Aber vielleicht kommen wir mal zu diesen Sachen ja noch. Ist natürlich eine grandiose Strategie, wie man Menschen relativ leicht unterhält und die grausigen Dinge, die es rund um diese grundsätzliche Geschichte, die diesem Film zugrunde liegt, auch gibt, halt verweigert und ignoriert.
Bernhard, du spürst, glaube ich, in erster Linie einfach darauf an, dass es natürlich eine historische Grundlage gibt dafür. Echte Personen sozusagen, diese Erinnerungen der Maria von Trapdon, auf die aufbauend dann das Musical entstanden ist und auf dies aufbauend dann wiederum der Film. Und das hat sich natürlich sehr, sehr weit von der Realität entfernt. Jetzt ist natürlich meine Frage, kommen Sie, also A Sound of Music, der Film, der Hollywood-Film von 1965, funktioniert jetzt mal ohne alles andere zu wissen, nur wenn man jetzt die Oberfläche betrachtet, als großer Unterhaltungsfilm. unabhängig von allen anderen, wenn man jetzt mal das weglässt sozusagen.
War ja Oscar übernominiert, 10 Nominierungen für den Oscar, genau gleich wie Dr. Zhivago im Jahr 66.
Er hat 5 Oscars gewonnen, ist immer noch einer der erfolgreichsten Hollywood-Musikfilme, ist natürlich super fotografiert, ist sicher, was das Filmische betrifft, absolut weit voraus gewesen eigentlich damals auch für die Zeit. Und sozusagen, wenn man sich nur so die Oberfläche anschaut, dann funktioniert das Ganze. Das Problem bei Sound of Music ist aber eben, sobald man anfängt, an dieser Oberfläche zu kratzen, tun sich sehr viele Abgründe auf, Sachen, die sich nicht ausgehen, sagen wir mal so. Und die Frage ist natürlich, die Leute, die nach Salzburg kommen, die Touristen, die magisch angezogen werden von dem Stoff, kommen die hierher, um auf den Spuren des Films zu wandeln oder auf den Spuren der echten Personen. Und da wird es halt dann natürlich, das ist eine Diskrepanz dann vielleicht, die ein bisschen problematisch sein kann.
Interessantes Phänomen dabei ist, weil der Floja da ist und der Floja unser Musikexperte ist, vielleicht einmal Einschätzung zu geben, wie siehst du das, Flo? Dieses Musical zum Beispiel, mein Roger und Hammerstein sind Über-Musical-Schreiberlinge. Ist das so von der musikalischen Qualität her, was da geboten wird, ist das okay oder ist das auch schon nur Kitsch irgendwie?
Nein, ich finde das Musical sehr, sehr hochwertig, qualitativ. Rodgers und Hammerstein, wie du schon gesagt hast, Bernhard, sind eines der bedeutendsten Songschreiber-Duos beziehungsweise gehören zu den bedeutendsten Songschreibern des 20. Jahrhunderts und haben... Wenn man sich die Musik anhört dieses Musicals, ist es durchaus kann das mit ganz vielen anderen hochwertigen Musicals dieser orchestralen Musical-Ära auch mithalten. Da gibt es ja von, was weiß ich, My Fair Lady bis Mary Poppins, eine in den 50er und 60er Jahren ja eine ganze Reihe von Musicals, die so orchestral aufgeladen sind und die eben auch funktionieren. Und mich bringt es ja auch ein bisschen sozusagen, das ist ja auch ein Teil von Salzburg, nämlich nicht nur diese touristische Seite, diese Sound of Music Tours, die Radl vor die nicht Radl fahren können und dann mit diesen Sound of Music Lautsprechern den Radlverkehr in Salzburg zum Erliegen bzw. zum Stören bringen. Also das ist einmal eine Geschichte. Aber die andere Geschichte ist natürlich, dass dieses Musical in Salzburg auch wie soll man sagen, das wird so zelebriert und das kann man durchaus auch mit Salzburger Festspielen, den Mozart-Interpretationen auch in Salzburg gleichsetzen, dass man hier am Landestheater, das ja seit 2011 dieses Musical spielt und wo man sich fragt, was war da zwischen 1959 und 2011, dass sozusagen ein touristisch so wertvolles Produkt wie Sound of Music nicht musikalisch auch die Umsetzung bekommen hat, die es verdient, weil bei Mozart ist man ja dann auch 60, 70 Jahre später dann draufgekommen, da könnte man ja in Salzburg ein bisschen was machen und das Erbe pflegen. Und das Landestheater macht das aus meiner Sicht sehr gut. Da gibt es eben seit 2011 diese Produktion. Andreas Gergen hat da Regie geführt, einer der bedeutendsten Musical-Regisseure im deutschsprachigen Raum. Und ich habe mir das angesehen damals, das funktioniert sehr gut. Sie haben immer versucht, auch einen der Zeit angemessenen Musical-Cast zu finden. Uwe Kröger hat das am Anfang gesungen, zum Beispiel den Baron. Jetzt ist Lukas Perrmann seit glaube ich, dem Vorjahr dabei. Das heißt, sie schauen immer, dass sie große Musical-Sänger, bekannte, populäre Musical-Sänger auch einsetzen. Das Mozarteum-Orchester spielt. Also es ist rein musikalisch von der Qualität her auch eine Möglichkeit, in Salzburg dieses Musical auch sozusagen zu erleben, ohne diesen ganzen Kitsch und diese ganze Merchandising, Tourismusgeschichte rundum. Und ich habe auch, wenn ich diese Anekdote noch anfügen darf, habe ich auch einmal das Glück gehabt, dass ich nicht drinnen gesessen bin. Es hat ja auch eine Zeit gedauert, bis sozusagen auch die Touristen dieses Musical dann in Salzburg für sich entdeckt haben. Und das ist ja, glaube ich, überhaupt 100% Auslastung, seit es gespielt worden ist. Und ich war dann einfach mal im Backstage vom Landestheater, während es war. Und das ist eine Stimmung, die da abgeht. Die kann man durchaus, also würde ich jetzt mal behaupten, die hast du im Landestheater nicht jeden Abend. Also da gehen die Leute auch mit und du merkst, dass da sozusagen schon auch wie bei einem, keine Ahnung, beim Rockkonzert auch die Fans bedient werden, ja, die dann mitsingen. Also das ist schon grundsätzlich sind das für mich schon zwei Stränge, die da in Salzburg auch aufeinandertreffen, nämlich die touristische Ausweitung dieses Sound of Music Mythos, wo wir sicher auch darüber zu sprechen kommen, und natürlich auch die einfach eine qualitativ hochwertige Wiedergabe dieses Stoffes, weil ihr redet natürlich über den Film, aber der Grund des Ganzen oder die Basis des Ganzen ist ja das Musical, ist ja eigentlich ein Musikstück.
Sie sind aber nicht verkleidet wie bei der Rocky Horror Picture Show, wenn Sie die Stimmung erzeugen im
Theater. Das gab es aber in London oder in München, ne? wo der Film aufgeführt wurde und wo die Menschen, ich bin nicht mehr sicher, ob es München oder London war, vor 20 Jahren, wo die Menschen angehalten wurden, in Dirndlkleidl und so zu kommen und mitzusingen. Das wird aber in Salzburg, glaube ich, auch noch passieren, weil der Flo erklärt ist da super. Ich sehe es aber trotzdem auch bei der hohen Qualität, ich war da auch drinnen, trotzdem nur als Teil dieser Vermarktung einer heute großen Geschichte. Das ist ja zweifelsohne eine große Geschichte, bei der halt leider, ich wiederhole es, wesentliche Teile ausgelassen werden, und deshalb ist es auch jahrzehntelang hier nicht aufgeführt worden oder nicht aufgeführt, aber zumindest relativ in den Hintergrund gerückt. Der Nichterfolg von Sound of Music in österreichischen Kinos liegt ja wahrscheinlich vielleicht am
Originaltitel. Generell im deutschsprachigen
Raum liegt ja vielleicht am Originaltitel, der war was? Meine Lieder, meine Träume, ja, ein Abturner. Und weil der Film ja heute auch diese Verfilmung, das Musical schon ein bisschen auch, aber vor allem die Verfilmung, zeigt ja Österreich, wie es die Alliierten gern gehabt hätten, nämlich 38 ist man weggegangen und hat dann in Amerika den Film, und das wollte in den 60er Jahren wahrscheinlich bei uns keiner unbedingt mehr hören.
Und vor allem, das Thema war eigentlich bei uns schon besetzt. Mhm. Es hat nämlich in den 50er Jahren eine deutsche Verfilmung gegeben und dann auch noch eine Fortsetzung.
Zwei,
genau. Mhm. Die relativ erfolgreich gewesen sind. Das heißt, das Thema war eigentlich filmisch schon aufgegriffen über die Trapp-Familie. Somit hat es den Film eigentlich im deutschsprachigen Raum nicht mehr gebraucht. Und das, schätzen wir, ist der Hauptgrund gewesen, warum das eigentlich bei uns nicht funktioniert hat. Riesenerfolg international, 5 Oscars haben wir schon erwähnt. Der Film hat sicher das Salzburg-Bild geprägt oder das Österreich-Bild wie kein anderer Film. Also das, was das Ausland gesehen hat davon sozusagen.
Das angeblich schöne Österreich-Bild. Ein Österreich-Bild, das wesentlich massiver geprägt wurde, war der dritte Mann. Das gleiche Geschichte.
Stimmt. Der dritte das Mann hat dann natürlich die Wiener,
aber nicht
Kanalisation in den Vordergrund gerückt.
Aber nicht mit vergleichbarem touristischen Effekt, glaube ich.
Es gibt in Wien so Kanaltouren, aber nicht diese Masse natürlich.
Und genau. Nicht Hunderttausende, die wegen eines Films dann in eine Stadt kommen.
Und diese Sound of Music Tour, die gibt es ja schon seit Jahrzehnten. Die ist ja gleich einmal nach dem Film entstanden. Und und immer noch wird Salzburg bepilgert. Und Salzburg ist eigentlich unabhängig jetzt von dem ganzen anderen, wiederum, was rein das Touristische betrifft, sehr glücklich schätzen, dass es den Film gibt und der so ein Magnet einfach ist für, ich meine jetzt einfach nur dafür, dass wer kommt, dass der Tourismus einfach angetrieben wird dadurch. Das kann man jetzt natürlich auch wieder kritisch sehen, andererseits natürlich profitiert die Stadt von dem.
Ja, Horror in Harmonien gezählt in Übernachtungszahlen und in Bustickets.
Ja.
Was mich an diesem Thema aber immer fasziniert, und ihr habt das alle schon angesprochen, ist dieser Zwiespalt zwischen einerseits der Ablehnung. Lange Zeit sozusagen konnte man nur verschämt zugeben, dass man den Film heimlich gesehen hat. Ich habe ihn mir auch als DVD in einer Wühlkiste gekauft, in einem Moment, als ich hoffte, dass mir keiner zuschaut. Und zugleich der unglaubliche Einfluss, den die Musik, von der Florian gesprochen hat, auch in der Popkultur hat. Wenn jemand in den 60er Jahren gesagt hat, ich lehne den Kitsch von Sound of Music und das Österreich-Bild ab, bin aber zugleich ein Jazz-Avantgardist, dann musste er einen Spagat vollführen. Denn nur ein Jahr nach dem Musical, im Jahr 1960, hat John Coltrane, der größte Saxophonist seiner Ära, den Song My Favorite Things aus dem Musical aufgenommen. Und dieser Song und das gleichnamige Album haben eigentlich seinen Ruhm als Jazz-Avantgardist begründet. Er war damals erst seit kurzem aus der Band von Miles Davis ausgestiegen und hat mit seinem Quartett das Album My Favorite Things aufgenommen. Es ist ein Jazz-Standard geworden, der bis heute verehrt wird. Natürlich könnte man sich fragen, was wäre passiert, wenn Miles Davis mit Edelweiß nachgezogen hätte.
Das hat er dann wie andere gemacht. Snap, oder? Viel, viel später, aber in einer völlig anderen Version.
Und es gibt eine Vielzahl von Referenzen, die diese Doppelgleisigkeit belegen. Ich war in den 90er Jahren ein großer Fan der Red Hot Chili Peppers. Das Album Blood Sugar Sex Magic habe ich rauf und runter gehört. Auf dem Song Mellow Ship Slinky findet sich die Schlusszeile These are just a few of my favorite things. Ein klarer Verweis auf Sound of Music.
Das ist überhaupt, ich mein, wenn wir schon bei denen sind, die das und die Red Hot Chili Peppers sind dann so für die Pop ungefähr das, was Arunhati Roy für die Literatur gewesen sein könnte mit dem Gott der kleinen Dinge. Also einer der absoluten Weltbestseller, 97 glaube ich rausgekommen, in diesem Buch spielt wahnsinnig viel von der Handlung vor dem Hintergrund, dass sich im Kino diesen Film jemand anschaut. Gleiches in völlig anderer Version und erst vor 5 Jahren Laibach, die großen Provokateure, und so, die das Gesamtalbum noch einmal aufgenommen haben. Wobei die Version von Laibach, die Edelweiß-Version von Laibach, wärmstens zu empfehlen ist. Weil so klar wie Clear and Bright wieder gesungen wird, sonst nirgendwo.
Und natürlich, wenn ich das nur anfügen darf, also für mich die prägendste Version neben der Coltrane-Version von My Favorite Things ist die Version von Björk. Das war auch der, weil wir haben im Vorfeld da gleich drüber gesprochen. Genau. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen, habt ihr den Film schon gesehen? Und ich habe tatsächlich, muss ich zugeben, den Sound of Music-Film nicht im Ganzen, nicht in voller Länge gesehen, habe aber mit 19 oder 20, wie ich gerade in Salzburg zu studieren begonnen habe, im DAS-Kino Dancer in the Dark gesehen. Und da gibt es diese Szene, wo, also nur ganz kurz, die Björk, die Popsängerin Björk spielt da eine Frau, die sozusagen sich opfert für ihren Sohn und ganz eine schreckliche Geschichte, eine Leidensgeschichte. Dann in einer zentralen Szene kommt sie dann ins Gefängnis, sie weiß, sie wird zum Tode verurteilt werden und sie rettet sich in dieser Welt, aus der sie nicht rauskommt, immer in diese Musical-Songs in Dance in the Dark. Das ist ja ganz ein toller Kunstgriff, dass man sozusagen immer diese Arthouse-Kameraführung von Lars von Trier irgendwie hat, diese ganz spröde und dann kommt immer diese Kunstwelt des Musicals, das ist ja eigentlich in sich auch schon ein Pop-Klassiker, auch dieser Film, und dann kommt sie eben ins Gefängnis und beginnt zu singen My Favorite Things und das ist unfassbar, ich habe es dann mal gestern noch mal kurz angeschaut, es berührt mich nach wie vor. Sie ist da drinnen in dieser Todeszelle und singt eben von Apple Strudel und Schnitzel with Noodles und es kommt nichts, das Orchester kommt nicht, es kommt nicht diese bunte Musical-Welt, es ist nur sie mit diesem Song ohne jegliche Instrumentation, ohne irgendeine, sozusagen ohne irgendwas, das sie trägt, nur sie selbst in der Stunde des Todes und da habe im Grunde genommen kann man auch sagen, da sieht man ja auch die Kraft dieses Songs, der wahrscheinlich dann doch auch der wichtigste Song dieses Musicals ist, weil sie sich hier in eine Welt rettet, sozusagen When I'm Feeling Sad. Sie singt von den schönen Dingen des Lebens, wenn sie sich schlecht fühlt. Und das ist ja, ich brauche da jetzt keine Filmreferenzen irgendwie anführen, aber das ist einfach so ein unglaublich berührender Moment, dass sie in der Stunde, wo sie alles aufgegeben hat für ihren Sohn, damit ihr Sohn sozusagen das Augenlicht bekommt und sie wird zum Tode verurteilt, singt sie diesen Song ohne Orchester, ohne Begleitung und es verhallt alles und man erkennt dann auch, oder ich habe es damals, glaube ich, noch nicht erkannt, aber das ist mir im Gedächtnis geblieben und ich habe es natürlich jetzt abrufen können, man erkennt auch die Kraft dieses Songs und auch die Kraft der Lyrics, wenn wir von Songschreiber reden, sozusagen ein Mensch in der schlimmsten Stunde seines Lebens und kann sich an diesem Song aufbauen irgendwie. Und das war für mich schon eigentlich der erste und auch dann schon der prägendste Moment mit dieser ganzen Sound of Music-Geschichte.
Interessant ist, was der Flo sagt über diesen Song, der nämlich, und weil ich vorher diese politische Komponente schon angesprochen habe, politisch kaum verwertbar ist, während Edelweiß lustigerweise immer wieder in einem politischen Zusammenhang aufgetaucht ist. Weil mir fällt jetzt gerade ein, was zuletzt war, wo sozusagen als Song verwendet wurde, war bei Man in a High Castle in dieser Netflix-Serie, wo Edelweiß die Titelmelodie ist, wo es dann aber weil das vor dem Hintergrund dieser Film ja durchaus zu sehen sein muss oder diese Trapp-Familiengeschichte, um die es ja da geht. Haben wir denn das Wort über Trapp überhaupt schon verwendet?
Ja.
In der letzten halben Stunde haben wir.
Einmal, zweimal.
Auch in diesem Zusammenhang, das immer wieder auftaucht.
Es ist sogar im Film ja selber, das Lied Edelweiß kommt zweimal vor im Film, einmal zu Hause interpretiert und dann funktioniert sie sogar im Film wie ein rebellischer Akt. Das wird in der Felsenreitschule bei diesem Gesangswettbewerb aufgeführt und wirkt dann wie so eine trotzige Österreich-Nummer, jetzt wo aber die ganzen Nazi-Bonzen schon da sitzen. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass es offenbar lange Zeit unter diesen Sound of Music-Fans ziemlich verbreitet war, dass Edelweiß die österreichische Bundeshymne ist. So wie das in dem Film, so wie das in dem Film inszeniert ist, ist es wirklich nicht verwunderlich, dass die das angenommen haben.
Aber dann wären die ganzen Nazis ja aufgestanden, wenn es die österreichische Bundeshymne gewesen wäre und hätten sich gefreut.
Naja, es macht eben so einen Eindruck, als es wird im Film so verwendet, das ist jetzt was typisch Österreichisches und will mal nichts mit Deutschland, mit einem großen Reich zu tun haben.
Die alte österreichische Hymne.
Genau.
Ja. Das ist ja interessant, dieser politische Aspekt, weil der wird ja, es hat zwei Frauen gegeben, die jetzt gestern noch herausgefunden habe, zwei Germanistinnen, die sich tatsächlich intensiv mit diesem Film und mit der Verwertung und der politischen Komponente des Films beschäftigen. Eine ist eine Salzburger Germanistin, die Renate Langer, die in Salzburg kommt. Und das zweite ist amerikanische Germanistin Jacqueline Vaisson, glaube ich, heißen die, die sich beide genau mit diesem Aspekt beschäftigen, dass dann, also neben diesen patriarchalischen und matriarchalischen Phänomenen mit dem Herrn Trapp und wer das war und wer das ist und wie die Frau Maria Augusta Kutschera, um sie einmal mit dem Namen zu nennen, spätere von Trapp, ihre Kinder nicht nur B, sondern auch misshandelt hat. Aber das Interessanteste dabei ist, dass die sagen, dass diese ganze Trapp-Geschichte und das in Sound of Music so explizit vorkommt, sozusagen eine alte österreichische Geschichte, wie der Clemens sagt, ist, dass der Abschied 38 notgedrungen wegen der Nazis, aber das, was vorher ist, ist auch so eine Austrofaschismus, das eigentlich die ganze Zeit ist. Und das ist ein lustiger Aspekt im Film. Da steht nämlich irgendwann einmal, das sei ein Film über the last years of the golden age of the 30s. Und ich meine, mitnichten waren die 30er Jahre in Österreich ein golden age.
Ja.
Das ist halt die Verkürzung aus ferner Sicht. Also
eine andere Anekdote, die mir noch einfällt. Ich habe einmal ein Interview gemacht mit Bert Fink. Das war ein Manager, der lange Jahre die Rechte an Sound of Music für die Erben von Rodgers und Hammerstein verwaltet hat, weil die zwei Musical-Komponisten und Autoren schon in den 50er Jahren, so eigentlich muss man heute sagen, visionär waren, dass sie die Rechte nicht verkauft haben, sondern für sich behalten haben. Und der lizenziert sozusagen, oder mittlerweile macht er einen anderen Job. Damals lizenzierte er weltweit die Aufführungen für Sound of Music und ich habe ihn im Interview gefragt, was die exotischsten Spielorte waren, an denen das Musical schon aufgeführt wurde. Und er hat gesagt, ihm ist in Erinnerung geblieben eine Aufführungsserie in Israel, weil dort auch die Nazis Hebräisch singen mussten.
Ja, bleiben wir gleich noch ein bisschen bei der Musik. Mir fällt einfach nur ein, wenn man sich den Film anschaut, so ein Song wie Do Re Mi, ich hab mit dem nicht ganz entziehen können. Es ist ein Ohrwurm, der bleibt da dran hängen und auch ein paar andere Sachen. Es funktioniert also wirklich ganz gut, die Songs. Und nur der Vollständigkeit halber sei auch noch erwähnt, zum Beispiel auch die Lady Gaga hat erst vor ein paar Jahren bei einer Awardshow ein paar Songs gesungen und die Julie Andrews, glaube ich, damit da.
Gwen Stefani. In irgendeinem Film, glaube ich.
Genau.
Mary J. Blige.
Ja.
Luther Vandross, also es gibt schon so ein paar, gerade auch in der schwarzen Community, sage ich mal.
Ja, ich finde, das ist, was wir jetzt ja reden, tut ja diese Schizophrenie dieses Films oder dieses Musicals so wunderbar sagen. Auf der einen Seite ist es wahrscheinlich einer der einflussreichsten Musikfilme, die es wahrscheinlich gegeben, also die, oder gehört zu den einflussreichsten. Interessanterweise sagt der Robert Wise, der Regisseur, warum der so erfolgreich war, wir reden von 1965 USA, Bürgerrechtsbewegung, Vietnamkrieg, dieser Film war perfekt, das war die perfekte Ablenkung, das war die perfekte, ganz große US-Unterhaltung.
Mary Poppins ist ja vorher gewesen. Funktioniert und, ähnlich.
Und daher hat er auch in den USA, glaube ich, so eine, oder nicht, also vor allem in den USA, so eine unglaubliche Resonanz gefunden. Also ich habe diesen Film ein einziges Mal in meinem Leben gesehen. Ich habe das der Clemens Nicktschwer ihm die Geschichte, glaube ich, schon tausendmal erzählt habe. In Manhattan, in der Public, vor der Public, National Public Library, gibt es ein Sommerkino und die eröffnen mit Sound of Music und Wizard of Oz 5000 Menschen am Abend in Manhattan, die, also 4.999, die mitsingen und ich, der keine Ahnung hatte, was da jetzt gerade passiert. Das war schon sehr, sehr spannend zu beobachten.
Ich glaube, Robert, du hast den Film ja öfters gesehen oder zumindest gehört von außen.
Auch ich habe ihn am Anfang nie zur Gänze gesehen, sondern immer nur so Teile davon. Nämlich, ich war ja nicht immer Host oder einer der Hosts des Salzburger Podcasts, sondern vor 16, 17 Jahren auch mal Nachtportier und Barkeeper, so eine Art Barkeeper, in einem großen Jugend- und Familiengästehaus in der Stadt Salzburg. Und dort waren halt sehr viele Backpacker aus den USA, aus Kanada, aus Südkorea und Japan. Und also junge Leute, die vor allem wegen Sound of Music in Salzburg gewesen sind. Und jetzt waren sie da und haben die Tour gemacht und haben den Film sicher schon dutzende Male gesehen. Und trotzdem, jeden Abend wurde dort im Jugend- und Familiengästehaus der Sound of Music gespielt und sie wollten ihn alle immer wieder sehen und haben sie erkundigt, wann geht's heute los, und jedenfalls hat es da eine Sound of Music-Ecke gegeben im Foyer und jeden Tag wurde Sound of Music gespielt. Und da habe ich dann so ein paar Fetzen mitbekommen, also sowohl Räusche der Backpacker, aber auch Ausschnitte aus dem Film. Und immer halt so die Melodien haben zu mir rübergeweht sozusagen. Und ich habe dann auch, ab und zu bin ich dann auch ins Gespräch gekommen mit den Leuten und habe es ein bisschen als Bildungsauftrag verstanden, ihnen auch zu erklären, dass ich den Film noch nie gesehen habe, weil der Film in Österreich kaum bekannt ist. Was dann natürlich immer für große Überraschung sorgt hat, teilweise auch ein bisschen Desillusionierung. Ich habe dann ich habe dann gemerkt, okay, ich darf da nicht zu viel ruinieren. Trotzdem wollte ich das als zusätzliche Info auch noch mitgeben. Und meine Erklärung war, es dann vorkam, ja, warum ist das so, habe ich meistens gesagt, ja, wir haben unsere eigenen Heimatfilme und so weiter. Aber enjoy.
Ist ja ganz interessant, wenn man im Internet ein bisschen googelt, es gibt ja ganze Blogs, meistens amerikanische, die sich mit der Frage befassen, why do Austrians hate the Sound of Music? Ja. Weil das natürlich aus deren Perspektive schwer verständlich ist.
Genau, und so ähnlich hat sich das auch in den Gesichtern der Leuten abgespült, dann, wenn ich mit einer geredet habe.
Aber der Grund ist ja relativ für uns, die Nachgeborenen, das ist ja der Grund, warum man diesen Film inhaltlich für bescheuert grundsätzlich halten muss, oder völlig klar, weil wir die andere Geschichte ja kennen. Wir kennen sozusagen die Originalgeschichte und diese Originalgeschichte hat wahnsinnig viel mit österreichischer problematischer österreichischer Vergangenheit. Dieser Film ist von einer, also die Hauptfrau, die Frau Protagonistin Maria Augusta von Trapp, ist eine erzkatholische, erzkonservative Frau gewesen, beigetreten irgendwelchen erzkatholischen Bünden, Neuland oder so hat das geheißen, immerhin gegen die Nazis, muss man schon dazu sagen. Also, und wenn man das weiß, wird der Film halt ein bisschen problematisch. Abgesehen von dem, was der Flo vorher gesagt hat, von der musikalischen Qualität und von all dem. Und ich glaube, dass der Widerstand oder dieser Nichterfolg des Filmes nicht nur damit zu tun hat, dass, ich glaube, 10 Jahre vorher Hans Holt und als Georg von Trapp auftrat und diese Filme bei uns, sondern dass im Jahre 1965, 66 wir schon super im Verdrängungsmodus waren und wo wir auf gar keinen Fall hören wollten, dass es auch welche gab, die wegen den Nazis weggegangen sind. Das ist eine ganz große These, die immer wieder um diesen Film aufgestellt wird. Natürlich, ja. Und wir haben halt bis zum heutigen Tag nicht geschafft, diese Art der Vergangenheit so zu bewältigen. Und daher ist es ich finde den Film, ich sage es jetzt einfach mal so, musikalisch interessant, inhaltlich ist das komplett unerträglich, weil es eben ein Österreich-Bild präsentiert, das es nicht gibt, das es einfach nicht gibt. Das aber jetzt, und das ist mein Vorwurf an die heutigen, das immer noch vom Tourismus transportiert wird, weil es einfach Millionen Gäste bringt und Geld bringt.
Es sind halt
schamlos.
Die Spielstätten, wie die inszeniert sind im Film, die eignen sich jetzt natürlich hervorragend, dass man die sozusagen in echt begehen kann.
Ja.
Und noch ein bisschen lustiger als Aspekt jetzt vielleicht, weil inhaltlich stimmt vieles nicht, ja, aber es stimmt natürlich auch, wenn wir bei den Spielorten sind, geografisch vieles nicht, wenn man sich halt auskennt. Was aber auch legitim ist, weil das wird in jedem Film so gemacht.
Das ist und sicher in Western so für uns.
Ja, natürlich. Sie sind, aber wir wissen, sie sind gerade noch in der Heilbrunner Allee, gehen dann da rein und dann sind sie im Schloss Leopoldskron. Also der Eingang ist ja, glaube ich, offenbar vom Haus
bei
der
Burg.
Von der Burg in der Heilbrunner Allee und weiter geht es dann aber hinterm Schloss Leopoldskron. Oder wenn sie gerade im Auto sitzt eben und man sieht im Hintergrund die Drachenwand draußen vom Mondsee, sie spiegeln und dann im nächsten Moment steigt es dann aus und ist in der Brunnerallee. Und
nur im Film funktioniert es auch, dass man auf der Salzburger Seite den Untersberg besteigt und auf der Schweizer Seite wieder herunterkommt.
Das kann man eigentlich fast nicht fassen, weil der Film nämlich genau mit dieser Szene endet. Das heißt, sie sind gerade geflohen, weggekommen. Und dann siehst du, wie sie so raufkraxeln, es dürfte irgendwo schon auf bayerischer Seite sein, Blick Richtung Untersberg, schon von der hinteren Seite und die Salzach sieht man auch. Also sie sind jetzt im Berchtesgadener Land und der Film ist aus.
Ja.
Und es wird aber irgendwie nichts dazu gesagt. Es wird nur angenommen, es wird eben vorher gesagt, sie gehen in die Schweiz, also muss der Seher, die Seherin annehmen, okay, jetzt haben sie es geschafft und sind da der Schweiz. Aber wenn man die Geografie kennt, muss man sich denken, scheiße, jetzt sind sie eigentlich nur da beim Hitler nebenbei und noch nicht nur das Weikummer.
Aber wie ihr richtig sagt, das ist natürlich einfach Filmgeschäft. Film, genau. Und besagter Bert Fink hat damals eigentlich ganz erhellend im Interview gesagt, er lebt in New York. Für ihn ist es Alltag, dass sich Touristen aus Salzburg, aus Bayern, aus Frankreich für die Sex and the City Tour anstellen, weil sie auch ihrem Fantasiebild dieser berühmten Fernsehserie hinterherreisen wollen.
Genau so ist
natürlich
es da auch.
Hat sein Leben in New York nichts mit Sex and the City zu tun.
Das ist zum Beispiel, was es ich, damit wir voll in die Gegenwart kommen, weil mir das heute noch eingefallen ist, es wird ja an einem Sound of Music Museum gebastelt. Und das ist, und hiermit erhebe ich die Forderung, höchst notwendig, dass ein solches Museum sie dann eben nicht nur mit der jetzt seit 50 oder 60 Jahren erfolgreichen Vermarktung des Films und Vermarktung aller Klischees beschäftigt, sondern meiner Meinung nach müsste das und das passiert halt nicht, weil es nicht gut fürs Geschäft ist, so ein bisschen eine hintergründigere Beschäftigung mit dem Film, weil es ist ja vor allem das Musical und vor allem dieser Film, der die Leute hierher bringt. Und es gäbe dazu relativ viel interessante historische Wahrheiten zu erzählen. Das könnte man fordern, wenn wir schon jetzt relativ viel Geld dann investieren für dieses, keine Ahnung, ob es eigentlich schon ein ganz fixer Plan ist, aber für ein Sound of Music Museum. Und dass das nicht wieder so eine Abfeierung des Schönen und Oberflächlichen ist.
Der historische Kontext wäre sicher sehr wichtig, um das Ganze dann allgemeiner verständlich zu machen und eben die Aspekte einfach anzufügen. Und wenn wir schon kurz dabei sind, historisch, diese Flucht hat es ja tatsächlich gegeben und in Wirklichkeit war sie offenbar so, dass die dann über Italien nach Amerika gekommen sind.
Ich frage jetzt noch, wir müssen jetzt ein bisschen wieder lustiger werden am Ende, gell? Es ist schon wieder so staatstragend. Dings, gibt es die eigentlich nur auf Englisch, diese Karte? Ich habe gerade die Karte in der Hand, die mir der Clemens geschickt hat, Julie Andrews mit Gitarre. Da steht alles auf Englisch beschrieben. Gibt es auf Deutsch auch? Weil da steht dann Nonnenberg Abbey und so.
Das weiß ich nicht. So tief bin ich nicht eingetaucht ins Souvenir-Business.
Aber ich bin mir sicher, dass es nur auf Englisch gibt. Also ich glaube, da die Abnehmer der Karten sind entweder englischsprachig oder sie kennen kein Deutsch.
Und den Radl fahren.
Ja. Haben wir noch was? Haben wir was noch nicht gesungen?
Hat noch jemand irgendwas auf dem Herzen liegen, was er zu dem Film, zu dem Thema immer schon loswerden wollte?
Ein Aspekt, den ich auch noch sehr spannend finde, da hat der Salzburger Historiker Reinhold Wagenleitner einmal darauf aufmerksam gemacht, zu diesem Zwiespalt zwischen Historie und Fiktion, beziehungsweise auch zu diesem Erfolg des Films, ist natürlich, dass 1965 ein Jahr war, in dem auch in der Realität eigentlich die Familienbilder zerbröselt sind. Auch in Amerika sind die Familien auseinandergebrochen. Es gab die sexuelle Revolution, es gab die Rock- und Pop-Revolution, es gab die Pille. In Salzburg sind die Beatles 1965 gelandet. Es war eine völlig neue Ära und dieser Film hat sozusagen das Bild einer intakten, heilen Familie transportiert und hat damit nicht nur ein in Österreich überkommenes Bild vielleicht transportiert, sondern auch ein Bild, das in Amerika eigentlich schon überkommen war, das nicht mehr der Realität entsprochen.
Ich glaube, das ist genau, was Robert Weiss da gesagt hat, was ich vorher erwähnt habe, dass er gesagt hat, dass sozusagen der Erfolg dieses Films unter anderem daran liegt, dass es noch einmal eine Art von Sicherheit gab in den Strukturen. Immer fragwürdig, welcher historische Hintergrund es ist, aber dass diese Auflösung, die der Clemens da beschreibt, von traditionellen bis weit in die 50er Jahre existierenden familiären Strukturen, da hat man plötzlich eine Familie mit 10 Kindern, die alle angeblich so schön zusammenhalten, die gemeinsam singen, die gemeinsam dann auch noch auf die Flucht gehen müssen. Das ist perfektes Gegenentwurf zu im gleichen Jahr, als der Film den Oscar kriegt, ist Satisfaction von den Rolling Stones herausgekommen. Das ist sozusagen der ideale Gegenpol.
Und wenn das Ganze natürlich so funktioniert und also beabsichtigt war, dann ist es natürlich logisch, Janona, dass sie die dann nicht an die historischen Fakten halten können, weil sie dann leider keine heile Welt ausgeht.
Ja, ich möchte auch betonen, auch als Leonardo DiCaprio und Kate Winslet untergingen, waren es nicht die historischen Fakten bei Titanic und es war ein super Film.
Aber vielleicht eine Frage an Flo. Würdest du dir wünschen, dass Lars von Trier ein Remake von The Sound of Music inszeniert?
Und zwar so, weil die Trapp-Familie war doch mal bei den Festspielen, also idealerweise im Rahmen der Festspiele.
Ja, also Lars von Trier hat sich ja ehrlich gesagt schon mit Dance in the Dark da schon eine sehr, wie soll man sagen, remixartige Anverwandlung dieses Stoffes natürlich gegeben, indem er diesen Song genau in dieser Schlüsselstelle genommen hat. Was ich noch gefunden habe in meinen Recherchen war, weil wir immer über die Traps reden, ich habe auch eine Trap-Version von Doremi gefunden, deren Text ich nicht wiedergeben kann, weil wir eine jugendfreundliche und wahrscheinlich auch familienfreundliche Podcast Sendung sind und dementsprechend kann ich manche Textzeilen, die dieser Herr aus Amerika, der Doremi mit Herren wie Gucci oder Black Bear irgendwie singt und zu Doremi noch Fa dazu steht und Fa ist natürlich im Englischen dann auch immer der Anfang von gewissen schweinischen Wörtern, die ich natürlich nicht wiedergeben kann, aber es ist eine sehr lustige, wie soll man sagen, sehr lustiger Aspekt, dass Doremi sogar dann in diese doch sehr verstrahlte Welt des Cloud-Rap und des Trap unserer Zeit irgendwie hineingespielt hat.
Aber das passt ja gut, wenn der Flo sich weigert, das Wort Fuck zu verwenden.
Danke, Bernhard.
Weil das ja auch bei dem Film so schön passiert und auch in der Geschichte übrigens, also wenn man die Biografie von Maria Augusta von Trapp lässt, sie alle diese sexuellen Sachen, das passiert alles nicht. Wie die ihre Kinder bekam, man weiß es nicht und man weiß auch nicht, was mit dem Wasner, glaube ich, hieß der Monsignore, der ja diesen Chor einst in Wirklichkeit geleitet war. Das Einzige, was man aus dieser Biografie immer herauslesen kann, ist, dass die schönen Männer, wenn sie von schönen Männern schon, das waren immer Geistliche. Also so gesehen passt das sehr gut, wenn wir uns ein bisschen zieren, dass die wahren Wörter ausgesprochen werden.
Flo, gibt es aus deiner Perspektive als Musikanalytiker noch einen Song aus dem Musical, der noch seiner Entdeckung als Pop-Hit harrt, wo noch verborgenes Potenzial drin schlummert?
Also, ich meine, Doremi ist natürlich schon auch ein wirklich guter Song irgendwie. Edelweiß finde ich nicht so gut, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass My Favorite Things einfach das Juwel, dieses, also wenn man sich die kompletten Songs anhört, dann ist das eigentlich das Juwel dieses Musicals und dieses Werks. Und der Clemens und ich, die ja beide ein bisschen so eine aktive Jazz-Vergangenheit haben in unserer Studentenzeit, haben natürlich mit dem Song Song sich auseinandersetzen müssen, der, finde ich, ja dann auch ganz anders funktioniert, wenn dieses Dreivierteltakt-Walzer-Feeling des Songs, das im Original hat, natürlich dann von in so eine ganz schwebende Atmosphäre auch gerät, weil, also einer meiner Lieblingspianisten, McCoy Tyner, war ja damals in John Coltranes Band und der hat das so, wie soll man sagen, das möchte ich jetzt nicht zu komplex irgendwie, aber der hat so offene Akkorde dafür gefunden, so wie wenn du bei der Gitarre nur die Saiten anstimmst. Und das war irgendwie so seine Spezialität, so einfach nur diese, wie wenn man bei der Gitarre die Saiten anstimmt und nicht sozusagen den Akkord legt. Und sowas hat er am Klavier eigentlich mehr oder weniger nicht erfunden, aber zumindest irgendwie mitgeprägt. Und das gibt dann schon, wenn man sich diese 12 Minuten Extended Version ansieht, ist das schon, merkt man schon, dass das eigentlich ein Song ist, der im Original wunderbar also richtig ausgefeilt ist. Und dann in dieser 1960er Version, wo dann schon ein bisschen auch alles mitschwingt, was dann im Jazz nachher kommt, diese ganze Auflösung, das natürlich wunderbar funktioniert, wenn der 12 Minuten über das mit einem ziemlich hinig klingenden Sopransaxophon, also der Coltrane hat ja doch auch bessere instrumentale Sachen gehabt, wie das, und das dann richtig sozusagen völlig abgespaced und verstrahlt klingt. Und immer wenn ich den Song auch dann in so, es gibt ja dann auch von heutigen Jazzern irgendwie Versionen, dann merkt man einfach, dass das wirklich gut ist. Und also wenn man über die Tourismus-Sache irgendwie diskutieren kann, aber ich glaube, dieser Song wird bleiben, auch über die Jazz-Szene hinaus, weil eben auch die Soul- und Popsänger unserer Zeit sich immer wieder dessen annehmen auch.
Jüngstes Beispiel für die Strahlkraft des Songs: Ariana Grande, Seven Rings. Ich glaube, das war 2019, beginnt mit My Favorite Things.
Ja gut, dann würde ich sagen, The Hills Are Alive.
Ich würde sagen, feststellen. Climb Every Mountain.
Ich sag Clear and Bright.
Ich jodle jetzt nicht.
Aber ich kann euch anbieten, jetzt wo uns keiner zuhört, ich kann euch meine DVD borgen von The Sound of Music, wenn ihr es einmal heimlich anschauen wollt.
Ich habe noch einen DVD-Player, ich komme darauf zurück.
Und wer es sich heimlich kaufen will, am Mirabellplatz gibt es so ein kleines Souvenirstandl, die haben es auch.
Ah. Es würde auf jeden Fall in meine Erwachsenenfilm-Ecke kommen.
Ich freue mich schon jedenfalls, wenn ich mir den dann in ein paar Jahrzehnten wieder anschaue. Das war's, würde ich sagen. Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Die zweite Folge unseres Salzburger Podcasts ist somit auch schon wieder Geschichte und wir werden uns in ein paar Wochen wieder melden mit einem nächsten Thema, das wir uns aber noch überlegen werden. Bis dahin alles Gute und auf www.sn.at gibt es auch sonst viele interessante Inhalte und auch andere Podcast-Formate. Und in diesem Sinne,
auf den Welterfolg.
Alles Gute und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.
Ciao.
Tschüss.
Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Redaktion: Robert Innerhofer, Bernhard Flier, Clemens Panagel und Florian Oberhammer. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter www.sn.at.